Liebe Brüder und Schwestern, einige Vorbemerkungen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Bruder König. Herzlichen Dank der Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd, dass wir hier in der Abendbibelschule der Hofacker Vereinigung zu Gast sein dürfen. Ganz herzlichen Dank Herrn Schoch, er ist gerade rausgegangen, dass er so schön für uns alles vorbereitet hat. Es stimmt schon, was Bruder König vorher sagte, nicht nur die Losung heute macht uns das wichtig, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit steht, sondern auch der Predigttext von gestern hat ja das betont, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker nicht seiner Stärke, ein Reicher nicht seines Reichtums. Wer sich rühmen will, der rühme sich, dass er mich kenne, der ich wirke. Und wir haben in unserer Abendbibelschule immer wieder gute Erfahrungen gemacht, wenn die vier Abende überspannt werden durch ein kurzes Thema. Vor zwei Abenden, dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit und Ewigkeit. Vier biblische Begriffe. Und so sind wir diesmal im verantwortlichen Kreis von Schwestern und Brüdern draufgekommen, es wäre doch mal was, 1. Korinther 1,30 zu nehmen. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das sind die vier Begriffe. Wozu ist Jesus da? Heute Abend das Thema, er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Weisheit, das wissen wir alle, dass das etwas anderes sein kann als Klugheit, als Gescheitheit. Es gibt ja so typische Weingärtnerwitze, die Gorgonwitze, von dem Dauerstreit zwischen den Weingärtnern und den Tübinger Professoren. Und da hat einmal ein Professor so einem Weingärtner doch klar machen wollen, das, was Sie auf der Universität machen, auch sehr vernünftig ist. Und hat ihn eingeladen zu einem Wissenschaftlerkongress. Und am Schluss der drei Tage hat er zu dem Weingärtner gesagt, so, was sagen Sie jetzt? Und da hat er gesagt, ein linder Maienregen ist mehr wert als aller euer Scheißgeschwätz. Das war ein Wort der Weisheit. Was eine Professorin gesagt hat, war klug, war nicht dumm. Weisheit will eigentlich dem Hintergründigen auf die Spur kommen. Und wenn wir das Wort Weisheit im Zusammenhang der christlichen Gemeinde benutzen, wissen wir, dass eine ganze Abteilung von biblischen Büchern überschrieben ist mit diesem Begriff Weisheit. Deshalb, Sie können mal den gelben Zettel vergessen, das kann man sowieso so schlecht lesen, kann Ihnen zu Hause helfen. Erster Teil, Weisheit im Alten Testament. Hebräischen heißt das Wort. Und wir haben etwa im Buch der Sprüche, hier auf Seite dann die Sprüche, Salomo, im Buch Prediger, auch von Salomo, in dem Buch Weisheit und im Buch Jesus Sirach komprimiert solche Weisheit der Frommen im alten Israel. Lange Zeit gab es in unseren Bibelausgaben gar nicht mehr Tobias und Weisheit und Jesus Sirach, die werden zu den Apokryphen gezählt. Luther hat es unterschieden, sie sind zwar nicht der Heiligen Schrift gleichzurechnen, doch gut und nützlich zu lesen. Neue Bibelausgaben haben es glücklicherweise wieder. Wunderbar, was da drin steht an Weisheit. Der Fromme in Israel geht davon aus, dass in dieser Welt eine geheime, göttliche Ordnung ist. Und wer Gott fürchtet, der findet den rechten Weg, einen Weg, den Gott segnen kann. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Und wenn ich nicht im Geiz umkommen will, wenn ich nicht in geschlechtlicher Verirrung umkommen will, wenn ich nicht mit den Narren umkommen will, die mich hereinlegen, brauche ich göttliche Weisheit. Und davon sind die Bücher, Sprüche, Prediger, Jesus Sirach, Weisheit voll. Denken Sie daran, dass Theodor Heuss, als er zum Bundespräsidenten gewählt war, zum ersten Bundespräsidenten unserer jungen Bundesrepublik, auf dem Marktplatz von Bonn, also 1949, seine Rede geendet hat mit seiner Bassstimme. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Das hat 1949 jeder begriffen. Hätten wir früher darauf geachtet, Gerechtigkeit erhöht ein Volk und Sünde ist das Verderben eines ganzen Volkes. Das Weisheit. In einem Satz komprimiert. Da stehen in einem wunderbaren Kapitel drin, vom Lob der tugendsamen Hausfrau, was die alles leistet. Und wer Gott fürchtet, kriegt solche. Ein treuer Freund ist ein Schatz fürs Leben. Wer Gott fürchtet, kriegt solche Freunde. Also Sie merken, es geht um die Geheimnisse des Segens und des Unsegens. Wie kann ich in den Widrigkeiten dieser Welt Gottes klaren Weg erkennen, den er segnen kann? Wer den erkennt, der ist weise. Der ist nicht bloß gescheit, dass er große Rechnungen ausführen kann, so. Weise, da kommt es oft keine Universitätsausbildung. Weisheit im Alten Testament. Aber wenn nun anschaulich gemacht werden soll in der Bibel, wer denn etwa ein solcher Weiser war? Dann denken wir vielleicht zuerst an den Salomo, von dem stammt das meiste im Buch der Sprüche. Prediger Salomo, er dichtete 3000 Sprüche von der Zeba auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst, heißt das erste Könige 4. Aber wenn wir genauer zusehen, gibt es noch eine andere alttestamentliche Gestalt, die der Inbegriff des weisen Menschen ist. Und das ist der Josef. Von dem 1. Mose 37 bis 1. Mose 50 erzählt. Ich lese Ihnen einmal einen Abschnitt aus Psalm 105. Das ist auch eine Stelle, die Sie dann auf dem gelben Blatt finden, wenn Sie sie lesen können. Das ist vielleicht eher ein Suchen, etwas zu Psalm 105. Vers 17. Gott sandte einen Mann vor ihnen hin. Josef wurde als Sklave verkauft. Sie zwangen seine Füße in Fesseln, sein Leib musste in Eisen liegen, bis Gottes Wort eintrat und die Rede des Herrn ihm weggab. Da sandte der König, der Pharao, hin und ließ ihn losgehen. Der Herr überfüllte, gab ihn frei und setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten unterwiese nach seinem Willen und seine Ältesten Weisheit lehrt. Josef ist der große Lehrer der Weisheit. Und im Buch der Weisheit, im Kapitel 10, steht ein noch viel großartiges Wort. Die Weisheit ließ den Gerechten nicht im Stich, als er verkauft wurde, sondern behütete ihn vor Sünde. Die Weisheit stieg mit ihm hinab in die Grube und verließ ihn nicht, als er in Fesseln lag. bis die Weisheit ihm das Zepter des Königreichs brachte und Macht über die, die ihm Gewalt angetan hatten. Großartig, die Weisheit stieg mit ihm hinab in die Grube. Dass auch als die Frau Potiphar kam und sagte, komm, liebe mich. Er sagen konnte, wie soll ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Mit einem Satz, klare Antwort, Weisheit. Und als er am Ende seine Brüder Todesangst hatten, jetzt zahlt er uns heim, sagte Josef, ihr gedacht, was Böse zu machen. Er sagt nicht, Schwamm drüber, Schnee von gestern, vergessen es. Nein, ihr gedachtet es, böse zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Großartig. In einem Satz durch den Strichpunkt abgeteilt, die ganze Weisheit, die eigentlich dann im Leiden Jesu erst zu ihrer Fülle kommt, dass der Judas und Pilatus und Herodes böse meinen mit Jesus, aber Gott macht daraus eine Erlösung. Du siehst, das sind Sätze der Weisheit. Der Josef, der die Träume des Pharao deuten kann, der Josef, der dem Volk Ägyptenlands und dem ganzen Vorderen Orient mitten in der Hungersnot dafür sorgen kann, dass die Auskommen haben, 7 Jahre lang Verpflegung haben. Weisheit. Die Weisheit stieg mit ihm hinab in die Grube und verließ ihn nicht. Josef, im Begriff der Weisheit, heißt einmal bei den Sprüchen, eine richtige Antwort ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Du und auch nicht. Ihr gedacht habt, es böse zu machen, aber Gott gedacht, es gut zu machen. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Danach strebt man in Israel, dass man etwas von dieser Weisheit erfährt, dass man von den Eltern aus ihrer göttlichen Lebenserfahrung lernt. Die Brüder und Schwestern, ich habe manchmal Angst, wir geben nichts mehr der jungen Generation von unserer auch Glaubenserfahrung weiter. Die müssen doch nicht alle Dummheiten von der Jüngeren machen. Auch wenn sie es im Augenblick nicht hören wollen. Es ist weise zu hören, was ein Großvater, was eine Großmutter an gläubiger Lebenserfahrung weitergeben kann. Das hat man in Israel weitergegeben, nicht als Gottes Wort, aber als Hilfe zu einem Leben mit Gott. Das heißt man in Israel Weisheit. Und manchmal schimmert so durch, wie in diesem Wort aus Weisheit 10, als ob die Weisheit schon ein Engel Gottes wäre. Die Weisheit stieg mit ihm hinab in die Grube. Die Weisheit verließ ihn, wie wenn das schon eine Person wäre. Wir wollen es im Hinterkopf behalten, wenn der Paulus danach sagt, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Dann meint er, Weisheit sind nicht nur so ein paar kluge Gedanken, sondern das ist Jesus in Person. Das schon im Alten Testament angelegt. Wenn ich ein gottwohlgefälliges Leben führen will, brauche ich Erkenntnis der Wege, die Gott segnen kann. Es geht um ein praktisches Wissen. Dass das auch im Umgang mit dem Geiz, im Umgang mit dem anderen Geschlecht, im Umgang mit dem Geld, im Umgang mit der Zeit, im Umgang mit meinem Hass, mit meinem Zorn, mit meinem Ehrgefühl, sich mein Glaube bewährt. Praktisches Christen. Jetzt zweites. Im Neuen Testament. Wie sieht es denn da aus? Zuerst einmal ist es, als ob das Neue Testament sagt, schau doch in die Bücher der Weisheit hinein. Die werden uns durch Jesus und Paulus erst recht wichtig gemacht. Man ist erstaunt, wenn man mal nachforscht, wie viel im Neuen Testament bloß von den Büchern Jesu, Sirach, Weisheit, Sprüche übernommen ist. Lese ich mal einen Abschnitt aus den Sprüchen. Sie sagen mir nachher, wo das bei Jesus irgendwo. Mancher karrt und spart und wird endlich dadurch reich und denkt, er habe es zu etwas gebracht und sagt, nun will ich mir ein gutes Leben machen, essen und trinken von dem, was ich habe, und weiß nicht, dass sein Stündlein so nahe ist und dass er sterben muss. Ja, beim Reichen kommt er. Im Grunde genommen hat Jesus gar keine neue Geschichte erzählt. Er hat das von Buch der Sprüche genommen und ein bisschen abgestaubt und diese Weisheit weitergegeben. Sage ich ein anderes Wort. Wenn du betest, sollst du nicht viel Worte haben. Steht im Buch der Sprüche. Wo steht es bei Jesus? Der Bergpredigt war Scholz. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel Worte machen, wie die Heiden, die meinen, sie werden erhöht, wenn sie viel Worte machen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr mir redet. Also Jesus hat ganz deutlich ein Wort der Sprüche aufgehoben. Die Gerechten, so heißt es Sprüche 3, werden das Erdreich besitzen. Jesus hat es im Einleitung zur Bergpredigt gesagt, in Seligweisungen, selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Können jetzt so weitermachen, Sie wissen gleich, Matthäus 11 steht die Stelle, die Weisheit wird gerechtfertigt von ihren Kindern. Wir schütteln immer ein bisschen Kopf und wissen nicht recht, was diese Stelle heißen soll. Im Buch der Weisheit heißt es, es kommt oft nicht heute und morgen heraus, ob eine Tat klug ist. Manchmal dauert es eine Generation, bis die nächste Generation sagt, es war gar nicht so dumm von unserem Vater, was er damals gemacht hat. Die Weisheit wird das oft bei den Kindern gerechtfertigt. So sagt Jesus, ich werde jetzt verachtet von allen, als besser geliefert. Und erst die nächste Generation, erst am Pfingstfest, werden sie merken, was wir hier haben. Das sagt schon die Weisheit. Könnte noch viele Stellen Ihnen nennen, wo Jesus uns sagt, schau doch ins Buch der Weisheit hinein. Ich selber zitiere Sprüche, Weisheit, Jesus hier. Und erst recht bei Paulus. Weisheit 1, der Heilige Geist, der ein Geist der Zucht ist. Welches Pauluswort fällt uns ein vor ein paar Jahren? Jahreslosung. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern Kraft und Liebe und Zucht. Und wir Theologen haben uns auf den Kopf gestellt und gesagt, das heißt eigentlich Besonnenheit. Und hätte man im Alten Testament noch Geist gehört. Zucht. Wie bei Josef, Geist der Zucht. Der Heilige Geist. Oder Paulus sagt, zieht an die Gerechtigkeit wie ein, so heißt es Sprüche. Zieht an die Gerechtigkeit wie einen Panzer und das Heil nehmt wie einen Schild. Und uns fällt ein, Epheser 6, zieht an die Waffenrüstung Gottes, nehmt die Gerechtigkeit Gottes mit dem Panzer. Oder ich lese Ihnen eine Stelle, ich habe es rausgeschnitten, dass ich nicht so viel umschlagen muss. Sodann ließen sie sich nicht daran genügen, dass sie hätten Gott erkennen können, aber sie wollten ihn nicht erkennen. Und in ihrer Unwissenheit lebten sie wie im Krieg und nannten auch das noch Frieden. Sie feierten wilde Gelage nach absonderlichen Satzungen und halten weder ihren Band noch ihre Ehenreihen, sondern einer prüft den anderen und kränkt ihn durch Ehebruch und überall herrschen ohne Unterschied Blutvergießen, Mord, Diebstahl, Betrug, Schändung, Untreue, Streit, Meineid. Wo kommt es bei Paulus vor? So ein ganzer Katalog von Lasten. Frau Schweizer hat es auf den Lippen. Römer 1. Und zweitens, was sie von Gott hätten erkennen können, wenn sie es gewollt hätten, ist ihnen offenbar. Aber sie wollten es nicht und Gott hat sie dahin gegeben, dass sie das tun, was mit Tauch, mit Ohrenbläserei und Ehebruch und Diebstahl, ihre Füße sind eigens zu laufen, zu bösen. Also wenn man mal die Bücher Weisheit, Jesus hier spricht, liest und immer wieder denkt, wo taucht das im Neuen Testament auf? Nehmen Sie mal einen gelben Farbstift, können Sie jeden dritten Vers eigentlich anstreichen und merken, das Neue Testament, Paulus und Petrus und Jesus, die leben viel mehr in der Weisheit Israels, als wir uns das vorstellen. Jesus legt das Buch der Weisheit nicht auf die Seite, sondern nicht. Ah, jetzt kommt es drin. Es gibt im Neuen Testament ein paar Ausrufezeichen. Passt auf. Wir wissen noch mehr, als was der Salomo und Josef gewusst haben. Als Jesus erwähnt hat, die Königin von Reich Arabien kam vom Ende der Welt, steht Matthäus 12, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und er meint, bei mir. Weisheit ist ganz recht, aber ich bin noch viel wichtiger als all die Anweisungen zum praktischen Christen. Hier ist mehr als Salomo. Das ist eins dieser Ausrufezeichen. Ein zweites. Der Evangelist Matthäus schildert sehr ausführlich, wie die Feinde Jesu unter dem Kreuz stehen auf dem Hügel Golgatha und sagen, ist er Gottes Sohn, so steige er herab. Hat Gott Lust zu ihm, der helfe ihm nun. Wissen Sie, das ist ein Zitat aus dem Buch der Weisheit. Wir haben die Bibel zu ihm. Weisheit 2 heißt es, ist der gerechte Gottessohn, so wird er ihm helfen und ihn erretten aus der Hand der Widersacher. Oh, wir zitieren noch viele, Gott steigt da runter. Wissen Sie, was das Erschreckende ist? Dass im Buch der Weisheit das gar nicht der einzige Vers ist, sondern steht in einem Zusammenhang. Das heißt, man wird nicht sofort erkennen, ob einer wirklich mit Gott im Reinen ist. Es kann sein, dass du durch viel Leiden hindurchgehen musst, aber die gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Das heißt, Leute, ihr dürft nicht den einen oder anderen Vers bloß herauspicken. Unser Erweckungsprediger Hofacker, nachdem unsere Bewegung genannt ist, hat immer gesagt, es ist aber schlimmste, wenn man bloß den einen oder anderen Bibelspruch herausnimmt und nicht mehr den Zusammenhang sieht. Bei der Weisheit ist immer die Gefahr gewesen, dass man das wie ein Spruchbüchlein nimmt, wo man einzelne Sprüche rausnimmt, noch manchmal heute, wenn wieder die Mode anfängt, bei unseren Enkeln oder Kindern, dass sie Poesiealben führen. Die schönsten Sprüche stammen dann aus dem Buch der Weisheit. Hochmut kommt vor dem Fall. Aus dem Buch der Weisheit. Nee. Viele, was wir heute als Sprichwörter haben. Aber es ist die Gefahr, dass man ein Wörtchen herausfindet und es zu einer Allerweltsweisheit macht und nicht den Zusammenhang sieht. Zweite Ausrufezeichen. Die Weisheit nicht nehmen als einen Zettelkasten, wo man das eine oder andere rauszieht, sagt, das andere fällt mir nicht. Wenn da steht, die Furcht Gottes ist der Weisheit erkommen, das glaube ich nicht. Aber Hochmut kommt vor dem Fall des Buches. Wer anderen eine Grube trägt, fällt selbst ein. Stimmt? Natürlich. Drittes Ausrufezeichen. Da bin ich schon früh in meiner Studienzeit vor langen, langen Jahren darauf gestoßen worden, als ich mal eine Arbeit machen musste. Und Matthäus kommt her zu mir, alle in der mühselig und beladen sind. Ich bin dankbar bis heute, dass ich da drüber schaffen durfte. Ich bin darauf gestoßen, dass im Buch Jesus Sirach am Ende wunderbare Sachen stehen. Kapitel 50. Nun dankt alle Gott mit Mund und Herzen und Händen. Er tut große Dinge und seine Barmherzigkeit werden in Israel. Das ganze Lied von Martin Rinkhardt steht da eigentlich schon drin. Der Martin Rinkhardt hat bloß noch in deutsche Verse gebracht. Aber dann steht in Kapitel 51, kommt her zu mir, ihr Unerfahrenen Geht bei mir in die Schule. Beugt euer Nacken unter mein Joch und lasst euch erziehen. Seht mich an. Ich habe Mühe und Arbeit gehabt, aber großen Trost gefunden. So spricht der Weisheitslehrer. Kommt, wenn ihr in dem Leben Bescheid wisst, wenn ihr wissen wollt, wie ihr praktisch lebt wollt, kommt. Ich sage euch eines, ihr ausschaffen müsst, ihr müsst ein bisschen Bretter bohren, aber dann am Schluss freut es euch. Und Jesus sagt, kommt her, ihr mühselige und beladen, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, dann kommt auch so. Denn ich bin sanftmütig, ich bin nicht Schulmeister, sagt, was weiß ich jetzt, Aussage, morgen will ich das nochmal hören. Ich will doch euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das größte Ausrufezeichen, wo Jesus sagt, die Weisheit ist nicht, aber die Weisheit sagt nur, schaffen, lernen, nimm dir zum Vorbild, beobachte das Leben, tue recht, scheue niemand, schaff und am Schluss wird vielleicht Gott dir sehen. Und da, wo mehr ist als Salomo, da sagt Jesus, komm doch her zu mir, ihr armen Herren. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben, nicht neue Aufgaben. Jetzt kommt mal zuerst zu mir, ich will euch heil machen. Der Ruf Jesu ist nochmal anders als der Ruf der Weisheit. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir heute in der Gefahr mit unserer ganzen Christlichkeit. Das heißt, das muss ich machen und da muss ich demonstrieren und da muss ich Geld geben und da muss ich dich einsetzen und da muss ich unterschreiben. Die eine unterschreibt gegen Südafrika und die andere unterschreibt gegen Abtreibung. Wir sind alle in der Gefahr, dass wir meinen Aktion und wir müssen was machen. Jesus sagt allemal, das ist ganz wichtig. Aber ich will euch erquicken, kommt doch mal her zu mir. Das praktische Christentum ist erst der zweite Schritt. Der erste ist, dass ich euch armen, mühseligen Leute zurechtbringe. Jetzt kommen wir zum vierten Teil, den ich recht gezählt habe. Zuerst Weisheit Israel, zweites Neue Testament, sagt Hugo Brüch, ins dritte macht aber. Ausrufezeichen, passt auf. Viertens, in Jesus ist ungeahnte Weisheit. Wir hatten es ja in den letzten Sonntagen immer wieder in den Predigtexten. Am 17. Januar, 1. Korinther 2. Wenn die Weisen in Jerusalem, die Weisen dieser Welt, Gott in seiner Weisheit erkannt hätten. Menschen, es geht auch nur Weisheit. Hätten sie den Namen Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, als ich zu euch nach Korinth kam, sondern mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt der Vers heute vom Losungsbüchlein, dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich wollte bewusst nicht kluge Dinge sagen. Faszinierende Dinge, wo die Leute sagen, der Paulus, der hat schon noch viele Quellen, der kann schwätzen. Nein, ich wollte bloß von Jesus, dem Gekreuzigten, reden, damit Gott das Wunder tut, dass ich zum Glauben komme. Denn Gottes größte Weisheit, sagt der Paulus, 1. Korinther 2, ist der Gekreuzigte Jesus. Der, den Gott uns gemacht hat zur Gerechtigkeit und zur Erlösung, der ist auch gemacht zur Weisheit. Wir denken immer, wir brauchen noch ein bisschen Segen, denn alles kommt auch, ich weiß doch, wie ich durchschlagen muss, wenn ich bloß der Osegen nicht wäre. Ne? Oder ein bisschen gescheiter wäre auch recht. Also manchmal bin ich wirklich dumm, was ich mache. Gott gibt mir überhaupt ein paar gute Gedanken. Und Gott in seiner Weisheit sagt, was du brauchst, nicht nur so ein bisschen Klugheit und ein bisschen Kraft und ein bisschen Segen, du musst erlöst werden. Du bist weit weg von Gott. Wir Pfarrer meisten es noch weit. Sonst der Herr Jesus bei der Schrift gelernt, sagt, die sind der Allerweite. Weil ihr so viel fromm sprechen müsst und ihr Herz sich von mir entfernt. Mal Sünder und Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Und deshalb hat Gott uns in Jesus eine Erlösung gegeben. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein Erlöser. Davon spricht Paulus im 1. Korinther 1, 2, Kapitel 4, immer wieder im ganzen 1. Korintherbrief, wenn es ums Weisheit geht, dass Gott uns ein Erlöser gegeben hat, das ist göttliche Weisheit. Das ist wie wenn jemand zum Arzt kommt. Gott in seiner Weisheit hat unsere ganze Krankheit erkannt, dass wir einen Erlöser brauchen. Jetzt kommt das Merkwürdige, wenn wir schon bei 1. Korinther 1 und 2 sind, dass der Paulus sagt, der normale Mensch begreift das nicht. Ich meine Tore. Ich sage ja, ich weiß, was ein Christ in der gekreuzigte Jesus, ein Erlöser. Entschuldigung, ich bin ein normaler Mensch, der sich ausstrengt, bringt es zu was in der Welt. Was wollen wir mit eurem Erlöser? Wir sind keine bösen Menschen, wir sind keine unreligiösen Menschen, wir sind keine gottlosen Menschen, wir sind ganz normale Menschen, die das sagen, vernünftige Menschen. Da haben wir in unserem Kopf irgendwo einen Tod entdeckt. Sind wir irgendwo Gottes Kind, dass wir das nicht mitbekommen, so sagt St. Paulus. Und deshalb muss Gott in seiner Weisheit uns dafür die Augen öffnen, dass uns der Verstand aufgeht, ja, ich brauche eine Erlösung. Die Weisheit Gottes ist nicht bloß, dass er uns etwas gibt, einen Erlöser, sondern auch noch die Erkenntnis dazu, durch den Heiligen Geist, den Gott schenken will, kann es wie Schuppen von uns im Auge. Ich brauche den Jesus als Retter, damit ich einmal vor Gott bestehe. Der normale Mensch nimmt nichts, aber Gottes Geist hilft. Gott, diese Weisheit, Jesus Christus, ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, dass er uns hilft. Sonst würden wir Menschen zum Glauben kommen. Menschen kommen nicht durch Prediger zum Glauben, kommen nicht durch Eltern zum Glauben, kommen nicht durch großartige Bücher zum Glauben, nicht durch religiöse Sendungen zum Glauben. Da könnten wir uns wundermüde reden, wenn ich Jesus das Wunder tun würde in all unseren Gemeinden bis heute. Ihr Brüder und Schwestern, es geschehen mehr Wunder Gottes, fangen nicht erst an dem Kranken gesund werden, sondern wenn Menschen zum Glauben kommen, zum lebendigen Jesus. Dann ist Weisheit, dass wir wissen, das Eigentliche erkennen. Und deshalb sagt der Paulus, jetzt braucht ihr euch nicht zu rühmen, als ob das eure eigene Erkenntnis wäre. Im Predigtext vom letzten Sonntag hieß in Jeremia 9, wer sich rühmen will, rühme sich des Herrn. Dass ihr glauben könnt, dass ihr Jesus erkennt, das verdankt ihr der Weisheit Jesu, hat Gott was gemacht. Das ist nicht nur Theorie bei Gott. Jesus ist uns von Gott gemacht, so Weisheit. Auch das, wer sich rühmen will, rühme sich des Herrn. Das kommt bei Paulus wieder und wieder, 2. Korinther 10, 1. Korinther 2 am Schluss. Wer sich rühmen will, rühme sich des Herrn. Wir haben zwei Konfirmanden, die meisten jedenfalls gelernt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zukommen, aber der Heilige Geist hat mich berufen. Es ist die Weisheit Gottes, dass ich plötzlich eine Brille bekomme und sage, jetzt sehe ich, jetzt ist gut. Das tut Jesus, dass er uns diese Brille gibt. Aber ich habe gesagt, jetzt kommt der zweite Schritt. Praktisches Christentum. Dass wir von Jesus her auch wissen können, in sehr vielen Bereichen, was richtig ist und was falsch, was gut ist und was schlecht ist. Da brauchen wir nicht die alttestamentlichen Weisheitslehrer und Begriffe. Ist ganz gut, wenn man hineinschiebt. Und das sagt, ist gut und nützlich zu lesen. Eigentliche Weisheit ist Jesus selber. Denkt doch, was er der wohl macht jetzt. Wie hat er sich verhalten? Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist ein Beispiel. Nachher überlegen wir uns, ob wir denn einiges noch beitragen können, wo es im Neuen Testament solche Stellen gibt, dass wir von Jesus her in bestimmten Situationen Lebensweisheit, praktische Weisheit lernen können, wenn wir es wollen. Auf dem gelben Zettel, wenn Sie ihn vorholen wollen, Schlusssatz, Schlussabschnitt C4. Weisheit ist kein menschliches Ehrenprädikat. Römer 16 steht das große Wort. Dem Gott, der allein weise ist. Wir werden in der Weisheit nie 100% in der Gottesweisheit, der allein weise ist. Und in der Offenbarung heißt es, wenn einmal die Völker versammelt sind, die Jesus erlöst hat und vor dem Thron Gottes steht, dann heißt es Anbetung, Ehre, Ruhm, Weisheit dem, der auf dem Thron sitzt und dem Namen. Da wird keiner von uns auftreten und sagen, lieber Gott, ist gut, als da bin, hier bin ich endlich im richtigen Raum sage, denn ich war immer weise, weil die Weisheit gibt dir, dem ewigen Gott. Es geht zuerst darum, wie Gott mit uns zurechtkommt, der Herr Jesus mit uns zurechtkommt, bevor wir dann auch wissen, wie wir in dieser Welt uns recht bewegen. Und dazu will die Weisheit, die Jesus in Person ist, helfen. Der Apostel Paulus verkämpft sich wieder und wieder. Seht zu, dass euch niemand verführe durch der Welt Weisheit. Alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis sind verborgen in Jesus. Ich werde so oft angefragt in diesen Tagen, halten Sie uns euer Referat über Neb Agent, New Age, dass man wisse, was da los ist und was Wassermann tut. Man sagt, lest doch Kolosse 2, Vers 18, man braucht doch kein Referat vom Schimpfung oder sonst was, kauft doch nicht so viele Bücher über Neb Agent. Kolosser 2, Vers 8 heißt, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leer. Man sagt jetzt, der Oberschwäbische Wald ist auch so ein Zentrum. Und Kaisersbach im Jugendkreis Naugang hat gesagt, ist auch nicht so schlecht. Aber Pfarrer fragt, ja, wie ist es mit Jesus? Ja, der sei nicht mehr so wichtig, der zum alten Zeitalter gehört, der jetzt vorbei ist. Aber jetzt kommt ja das Neue, dann kommt noch was Besseres. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus, wo Jesus auf die Seite geschoben wird, da brauche ich gar nicht so viel studieren. Was da falsch war, sei so, da weiß ich nicht, was da ist. Also, seht zu, dass euch niemand verführe, alles, was wirklich für euch weise genug ist, in Christus. Darf man am Schluss eine Geschichte erzählen? Komme ich aus Schondorf und bin arg angewachsen hier im Bremstal. Forsche gerade so ein bisschen in Geschichte. Der Konfirmator von Gottlieb Daimler, große Sohn. Es war ein Gottlieb Friedrich Frank, später Dekan in Geislingen. Als da 1848 die Revolution niedergeschlagen war, war die Bürgerwehr aufgestellt wurde. Und die Fahnenweihe war der Bürgerwehr auf dem Marktplatz von Schomburg. Da hat der Herr Gottlieb Friedrich Frank eine Rede gehalten und nun Fahne, beginne deinen Flug und durch Gottes Boden belebe dich und jetzt werden die Gräber der Toten, sie eröffnen, der Auferstehungsgeist wird da sein. Eine politische Rede, gemischt mit religiösen Begriffen. Aufgehängt, dann die hohe Väter am Tisch waren. So ein paar Bibelsprüche nochmal. Wunderbar. Und dann hat der Christian Rhein, das war damals der Stünderhelfer, ein einfacher Weber, hat gesagt: Ich mag das drauf hineinfahren, auf so etwas Neues nicht leiden. Die Hauptsache unseres Glaubens ist doch die Versöhnung. Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zur Weisheit. So ein Christian Rhein hat gespürt gehabt, das ist nett. Und wenn der Herr Georg Friedrich Bank noch so gescheit ist, das ist eigentlich nett, wenn der Bibelzitate benutzt, ist was anderes. Und so sollten wir weise werden, dass wir nicht zuerst den anderen holen, der unser Referat hält, sondern dass wir Gespür bekommen durch Jesus, wo der richtige Weg entlang geht. Dass wir nicht jeder Verführung aufsetzen. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Jetzt machen wir hier mal Bündchen, singen wir vielleicht noch ein Vers und hätten nachher Gelegenheit zur Aussprache auch zu überlegen, wo es denn im Neuen Testament praktisch wird. Vielleicht könnten wir so ein paar Worte zusammenfassen.